Willkommen beim Podcast Tatort Demenz. Mein Name ist Sabina Brücker und mein Gast ist Jean-Luc Moreau. Hallo Jean-Luc.
Hi Sabina.
Ich glaube, es ist am besten, wenn du dich zuerst vorstellst.
Ja, ich bin jahrzehntelang Heimarzt gewesen in Institutionen der Langzeitpflege, die spezialisiert waren für Menschen mit einer demenziellen Entwicklung. Und wir haben uns ja an einem Kurs kennengelernt.
Der hieß Update Demenz und war für Aktivierungstherapeutinnen.
Genau.
Und als ich mich letztes Jahr selbstständig machte, habe ich dich kontaktiert und ich freue mich sehr, dass du nun hier bist und uns an konkreten Beispielen erläutern wirst, wie der Umgang mit Menschen mit Demenz leichter werden kann. Schön bist du hier.
Dankeschön vielmals.
Wir beziehen uns auf das Buch Tatort Demenz und zu diesem Buch hast du ja eine spezielle Beziehung. Das Buch hast du ja übersetzt und du kannst uns jetzt vielleicht erzählen, wie du dazu gekommen bist, dieses Buch zu übersetzen.
Ja, das war eine Geschichte. Also ich habe an einem Kongress in Südkorea habe ich von einem Neuropsychologen aus den USA habe ich gehört, Cameron Kamp. Cameron Kamp hat ein Buch geschrieben, das sich als Praxishandbuch für Demenzdetektive dargestellt hat. Und zwar die Idee von Kamp war, dass Menschen mit Demenz immer Gründe haben für ihr Verhalten. Also wir sind oft konfrontiert mit schwierigen Verhaltensweisen, die uns herausfordern, die wir nicht verstehen, die uns stören. Und Kamp sagt, die Menschen haben eine Ursache, einen Grund, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten. Und der Grund kann nicht sein, einfach weil sie dement sind, sondern sie haben andere Gründe. Und darum hat er empfohlen, immer zu fragen, die Frage zu stellen, wieso passiert das? Und er fordert uns in seinem Buch auf, wie Detektive vorzugehen und diese Ursache zu suchen. Also das ist eigentlich die Idee dieses Buchs, diese Detektivarbeit anzuregen und nicht einfach zu sagen, ja, die Menschen handeln halt so, weil sie eine Demenz haben, sondern sie haben Gründe. Und das bedeutet auch, dass wir, wenn wir eine Ursache gefunden haben, diese Ursache auch beeinflussen können. Das heißt, es führt zu Lösungen. Das ist eigentlich der Hintergrund. Und eben dieses Buch hat er geschrieben. Ich habe dann nach dem Kongress mit ihm Kontakt aufgenommen. Er hat auch sonst noch ein paar ganz, ganz spannende Konzepte. Und ich habe ihn gefragt, was ich da machen könnte. Und dann hat er mir gesagt, du kannst mein Buch übersetzen. Und das habe ich dann gemacht. Und das ist dann 2015 unter dem Titel Tatort Demenz ist das, habe ich dann das auch herausgeben können.
Es hat ja in diesem Buch viele Beispiele. Ich glaube 70 Fälle.
Ja, mehr als 70 Fälle.
Mehr als 70 Fälle, die alle herausfordernd sind. Also ja. Situationen, die herausfordernd sind. Ja. Und was ich auch sehr toll finde an diesem Buch, dass es eben sehr praxisbezogen ist und man richtig damit arbeiten kann.
Ja.
Deshalb auch Handbuch.
Genau.
Und vielleicht kannst du noch etwas erzählen zur Haltung von Cameron Kamp.
Ja, also ich glaube, zwei Aspekte sind wichtig. Das erste ist natürlich eine Grundlage von Respekt gegenüber der Person mit Demenz. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, die Autonomie und die Kompetenz sehr in den Vordergrund stellen. Und das sind natürlich Menschen, die zunehmend in ihrem Alltag verwirrt erscheinen, sind natürlich gefährdet, abgewertet zu werden. Also das Erste, was Camp sagt, Respekt gegenüber der Person mit Demenz ist ganz wichtig. Und das Zweite, das geht in eine ähnliche Richtung. Er sagt, Menschen mit Demenz haben zwar kognitive Defizite, also sie sind in ihrer Denkfähigkeit beeinträchtigt, aber sie verhalten sich so, wie wir alle, auch die Gesunden, uns verhalten. Das heißt, wenn ich ein Beispiel geben darf, eine Person, die sich zum Beispiel nicht mehr merken kann, was du ihr vor einer Minute gesagt hast, der wird natürlich wieder nachfragen und noch einmal fragen und wird mit der Zeit immer verärgerter werden, auch wenn du die Antwort gibst, er hat es nach einer Minute vergessen. Das heißt, er verhält sich so, er wird ungeduldig, er wird wütend, weil er sich nicht verstanden fühlt. Mhm. Also genauso wie wir das in einer ähnlichen Situation ja auch machen würden.
Es gibt schon Situationen, wo das dann mit der, direkt mit der Demenz zu tun hat.
Natürlich. Genau. Also es geht nicht darum, die Demenz zu leugnen, diese kognitiven Defizite zu leugnen, aber man muss sehen, dass die Reaktionen drauf, die sind genauso, wie ich reagieren würde.
Genau, und manchmal ist es eben nicht die Demenz, oder? Und es geht darum, das ganz sorgfältig auseinanderzuhalten. Ja. Man denkt, es gibt auch so ähnliche Sachen und man denkt dann, ja, das ist die Demenz. Und ich glaube, er plädiert auch darauf, dass nicht immer einfach zu sagen, der ist halt dement.
Ja.
So.
Also es gibt einige wichtige Aspekte, die ich von ihm gelernt habe. Also das ist eigentlich schon noch, wenn ich zurückblicke, recht überraschend. Ich war ja schon 1990 Heimarzt in einem spezialisierten Heim und ich habe den Cameron Camp 2014 kennengelernt. Das heißt also, hatte ich schon bereits 24 Jahre mit Hunderten von Menschen mit Demenz gearbeitet und ich habe sehr, sehr viel in diesem Jahr habe ich dazugelernt. Wirklich Dinge, die mir erst aufgegangen sind aufgrund seiner Schriften und dem. Ich war dann auch in Kursen von ihm. Also das ist schon spannend, das muss man sich schon noch vorstellen. Nach fast einem Vierteljahrhundert lernt man immer noch etwas Neues.
Ja, es geht auch um die Wahrnehmung, oder? Er sagt ja auch, mit den Grundbedürfnissen, die nicht gestillt sind. Also ja. Verhaltensauffälligkeiten haben oft auch mit Grundbedürfnissen zu tun, die nicht, eben nicht gestillt sind. Zum Beispiel Bedürfnis nach Beruhigung, Aufmerksamkeit oder Kontakt, Sicherheit, Anerkennung.
Hunger und Durst, Schmerzen, die nicht mehr ausgedrückt werden können. Lauter solche Dinge, die natürlich eine große Rolle spielen. Und das hat mich übrigens besonders gefreut, dass auch er als Neuropsychologe immer sagt, man muss sich immer die Frage stellen, wieso passiert das? Mhm. Also wenn wir konfrontiert sind mit einem herausfordernden oder, wie ich es lieber sage, ein reaktives Verhalten, dann muss man sich immer die Frage stellen, wieso passiert das? Und auch der Neuropsychologe sagt, zuerst immer an körperliche Ursachen denken. Also zum Beispiel Schmerzen, die wir noch nicht wahrgenommen haben, irgendeine Erkrankung, zusätzliche Erkrankungen körperlicher Art oder Nebenwirkungen von Medikamenten. Also lauter Dinge, die eigentlich den Körper betreffen. Das ist hochinteressant.
Mhm, das ist sehr, und deshalb sieht man auch, wie wichtig die Zusammenarbeit von der Pflege und zum Beispiel der Aktivierung oder anderen Therapeuten ist.
mit den Ärztinnen, absolut. Also ich bin immer sehr, sehr Befürworter gewesen einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das war mir immer sehr wichtig. Und wer bei mir in einen Kurs kommt, der hört das von mir immer. Das ist meine Grundlage. Also Respekt gegenüber der Person mit Demenz, aber auch Respekt gegenüber den anderen Berufsfachpersonen, die in der Betreuung tätig sind.
Ja, es ist schon sehr komplex, die Betreuung von Demenzkranken. Und ich denke, es ist auch eben wichtig, dass die Berufsgruppen sich respektieren und nicht Konkurrenzkämpfe entstehen. Was ist jetzt wichtiger? Es ist der Körper wichtig, die Seele wichtig, alles ist wichtig.
Ja, genau.
Und das ist eine große Herausforderung in Zeiten von Personalmangel und
genau,
so.
Genau. Ja.
Genau, all diese Grundbedürfnisse, geliebt zu werden, nicht alleine gelassen zu werden, müssen erfüllt sein, sonst kann etwas entstehen, eine Auffälligkeit im Verhalten.
Ja. Und ich denke, gerade ein Bedürfnis, das sehr oft missachtet wird, ist das Gefühl der eigenen Autonomie, der eigenen Kompetenz. Weil das ist das Schlimme an der Diagnose Demenz, dass für viele Menschen das automatisch dazu führt, dass man sagt, der ist nicht mehr kompetent, der versteht das nicht mehr, der kann das nicht mehr lernen. Das heißt, es wird ihnen abgesprochen, überhaupt noch etwas verstehen zu können. Und das macht eigentlich das Leiden, das ist wie eine zusätzliche Geschichte. Also die Demenz macht natürlich, dass Menschen Sachen nicht mehr können. Und dann kommt noch die Gesellschaft dazu, die sagt, du kannst das nicht mehr. Das heißt, das ist wie ein Hammer obendrauf. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Dinge, die wir korrigieren müssen. Dass wir nicht noch ein zusätzliches Leiden verursachen, indem wir sagen, die können das nicht mehr. Weil Menschen mit Demenz können viel mehr, als wir meinen. Mhm. Das ist eine Geschichte, die ich im Laufe der Jahrzehnte gelernt habe.
Und sie möchten auch etwas erleben, oder dass man nicht denkt, ja, wir nehmen sie da jetzt nicht mit, das überfordert sie, oder so, dass man wirklich versucht auch, sie haben ein Bedürfnis, etwas zu erleben, am Leben teilzunehmen, auch wenn sie es vergessen. Genau. Das ist manchmal auch schwierig zu vermitteln, den Leuten.
Absolut.
Ja, die vergisst ja das sowieso.
Ja, genau. Also dann sagt man, ja, da merkt das gar nicht mehr. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und wir sind überzeugt, dass wenn du was Positives, was Erfreuliches erlebst, auch wenn du das nachher nach einer halben Stunde vergessen hast, aber irgendwo bleibt ein Grundgefühl, da war doch was Tolles. Mhm. Das bin ich überzeugt.
Und ein Aspekt der Demenz ist natürlich die Vergesslichkeit.
Ja.
Und das ist der Aspekt, der bei den Leuten auch am meisten im Vordergrund ist. Und deshalb denke ich, wenn du einverstanden bist, gehen wir jetzt zu diesem Punkt. Es gibt diesen Ausdruck bösartiger Zauberstab. Könntest du da etwas dazu sagen? Das hat Cameron Kamp eigentlich erfunden, diesen Ausdruck.
Oder? Ja, oder zumindest hat er ihn eingeführt.
Ja.
Ich glaube, er stammt sogar von jemand anderem. Also der bösartige Zauberstab, also ich muss vielleicht ein bisschen etwas vorausschicken. Was wir da jetzt über die Vergesslichkeit sagen, das trifft vor allem für die häufigste Form von Demenz, nämlich die Alzheimer-Krankheit, trifft das zu. Da ist es ganz typisch, dass die Leute sich nicht mehr merken können, was vor einigen Augenblicken oder Minuten zu ihnen gesagt oder was sie gehört haben, das können sie sich nicht merken. Und das ist eigentlich, was gemeint ist mit dem bösartigen Zauberstab. Also ich möchte zum Beispiel einer Person mit Demenz eine Information geben. Oder umgekehrt, die Person möchte etwas von mir wissen. Und ich gebe die Information, zum Beispiel, das Essen kommt um 6 Uhr. Und eine Minute später steht er da und fragt mich wieder, wann kommt das Essen? Ich sage wieder, um 6 Uhr kommt das Essen. Er läuft weg. Eine Minute später steht er wieder da. Das heißt, die Information, die ich gegeben habe, wird wie von einem bösartigen Zauberstab restlos ausgelöscht. Und die Person steht wieder da und sagt, ja, aber ich will doch jetzt endlich wissen, wann denn das Essen ist, und wird vielleicht eben zunehmend gereizt, zunehmend verärgert, weil ich ja diese Information ihm vorenthalte. Aus seiner Sicht wird ihm die Information vorenthalten. In Wirklichkeit kann er sie nicht speichern, und das hat Camp mit diesem Modell des bösartigen Zauberstabs hat er das bezeichnet. Es ist zu sagen, dass dieser Zauberstab, der existiert natürlich, oder man kann sich den vorstellen. Er ist aber auch nicht immer nur bösartig, denn es kann ja auch die Situation eintreten, dass etwas Schwieriges passiert ist und man kann sich darauf verlassen, dass vielleicht 2-3 Minuten später man mit einem freundlichen Gesicht wieder auf diese Person zugehen kann und dann ist es vergessen. Also der Zauberstab ist nicht nur böse, sondern er kann, wenn er richtig eingesetzt wird, auch hilfreich sein. Ja, überhaupt ein Szenenwechsel, das erleben wir Gesunde ja auch. Es gibt den sogenannten Türschwelleneffekt, das haben wahrscheinlich alle von uns schon mal erlebt. Wir stehen auf aus einem Zimmer, wir wollen irgendetwas erledigen, wir gehen zu dem Zimmer raus und wissen nicht mehr, was wir wollten, weil eine neue Szene eingetreten ist. Also auch wir Gesunden, wir wissen dann nicht mehr, was los ist. Und das ist eigentlich etwas, was man sich einsetzen kann. Also das zeigt meines Erachtens auch, dass man mit einer positiven Einstellung gegenüber der Person mit Demenz auch Defizite eigentlich auch etwas Positives abgewinnen kann.
Genau, und Cameron Camp hat dieses Wort eingeführt, also dieses Bild. Und ich denke, dieses Bild kann auch gut sein für Angehörige, um das zu verstehen, oder? Oder für Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben mit Menschen mit Demenz. Ich habe das immer wieder erlebt im Freundeskreis, dass die Leute das mir fast nicht glauben konnten, dass das wirklich unwiederbringlich gelöscht ist, oder so. Diese Radikalität von diesem Vergessen. Ja. Aber eben vor allem bei der Alzheimer-Krankheit.
Ja, das ist dort ausgeprägt. Ja, und es passiert dann, wenn man das nicht weiß, dann passiert eben das, dass man dann, wird auch die gesunde Person, die Betreuungsperson, wird dann ungeduldig und sagt, aber ich habe dir das schon 100-mal gesagt. Und das ist natürlich überhaupt nicht hilfreich, ganz im Gegenteil.
Nein, das gibt dann teilweise in Familien auch Dramen, oder? Wo dann noch Geschichten aus den Familien reinspielen. Und da ist es gut, wenn man ein bisschen weiß, mehr Wissen hat. Aber es gibt ja eben Möglichkeiten, mit diesen Dingen umzugehen. Es ist allerdings schon eigentlich immer verbunden mit Zuwendung, mit Zeit. Man kann das nicht so schnell mit einer Pille erledigen. Ja. Und da sind wir bei dem, dass Cameron Camp auch immer wieder sagt, auch Menschen mit Demenz können lernen.
Ja, das ist eigentlich wahrscheinlich das Radikalste, was ich von Cameron Camp gelernt habe. Ich hatte zwar schon immer gewusst, dass Menschen mit Demenz, also du musst dir mal vorstellen, ich war in einer spezialisierten Institution, wo Menschen mit schwerer Demenz in eine geschlossene Umgebung kamen, weil sie so schwierig waren, dass sie nicht in einem in Anführungszeichen normalen Pflegeheim sein konnten. Und ich habe natürlich schon gewusst, dass Dinge ihnen vertraut werden, dass es möglich ist, dass sie zum Beispiel eine Pflegende plötzlich nach einer gewissen Zeit sagen, ah, dich habe ich auch schon mal gesehen oder so irgendetwas. Also, dass ihnen Dinge vertraut werden. Ich habe das früher so formuliert, denn es werden Dinge vertraut. Aber Camp hat mich aufmerksam gemacht, dass es ein eigentlicher Lernvorgang ist. Und Camp geht noch viel weiter. Er sagt, Menschen mit Demenz können noch lernen. Und er geht noch weiter und sagt, Menschen mit Demenz lernen dauernd. Aber sie lernen nicht wie wir, indem sie Informationen zum Beispiel durch Sehen oder Hören aufnehmen, sondern sie lernen mit den Händen und mit den Füßen, sagt er. Sie lernen zum Beispiel an einen bestimmten Ort hinzugehen, wenn sie eine Information wollen. Sie lernen zum Beispiel, wo das Stationszimmer ist und dass man da hineinrufen kann, können Sie mir sagen oder geben Sie mir das und das. Das lernen sie. Sie lernen mit den Füßen oder sie lernen mit den Händen. Wieso können sie das? Da muss ich ein bisschen jetzt in die Anatomie mich ausbreiten. Nämlich gerade die Alzheimer-Krankheit betrifft zuerst eine Struktur im Gehirn, die ganz wichtig ist für das Speichern von neuen Informationen, nämlich der sogenannte Hippocampus, das Seepferdchen. Und dieses Seepferdchen wird von der Alzheimer-Krankheit bevorzugt kaputt gemacht. Also das heißt, die Fähigkeit, neue Informationen zu speichern, geht zunehmend kaputt. Aber das ist nicht das einzige Gedächtnis, was wir haben. Wir haben auch noch ein sogenanntes prozedurales Gedächtnis. Das ist das Gedächtnis, ein Körpergedächtnis. Gedächtnis, das nicht Wissensgedächtnis ist, sondern das in unserem Körper gespeichert wird. Wir wissen, wie man etwas tut. Beispiel Schuhe binden, haben wir mal gelernt. Oder jemand, der ein Instrument spielen kann, da wissen die Finger, was sie machen müssen. Also dieses prozedurale Gedächtnis, das funktioniert ohne diesen Hippocampus und das bleibt viel länger erhalten.
Dann kann eine Person mit Demenz auch noch Velo fahren am Anfang?
Ja, garantiert, ja, das wird es sicher geben. Also ich habe zum Beispiel, ich erinnere mich an ein Beispiel, dass das Schweizer Fernsehen hat die Frau Wodl gezeigt, die in Thailand von ihrem Sohn dort betreut worden ist. Die war sehr, sehr dement, aber ich sehe die Szene noch vor mir. Sie hat perfekt Federball gespielt. Ihr Körper wusste noch, wie man das macht. Sie war sehr geschickt im Federball. Also das heißt, wir müssen uns klar sein, dass die Aussage, Menschen mit Demenz können nichts mehr lernen, völlig falsch ist. Mhm. Es ist sogar im Gegenteil so, sie lernen dauernd. Sie lernen mit ihrem Körper, mit Händen und Füßen und sie lernen mit ihren Emotionen. Das ist noch etwas, was dazukommt, nämlich dass emotionale Vorgänge oder emotionale Erlebnisse besser gespeichert werden. Und Beispiele, ja, Camp hat einige lustige Beispiele in seinem Buch. Also eines war das Beispiel von einem Ehepaar, das in einem kleinen Häuschen gelebt hat, ein einstöckiges Häuschen. Und der Mann hat eine mittelschwer bis schwere Demenz gehabt und seine Frau hat ihn betreut. Sie haben den Tag im Erdgeschoss verbracht und sind dann am Abend hinauf in den ersten Stock ins Schlafzimmer und haben sich dort aneinander gekuschelt und sind friedlich eingeschlafen. Aber der Tag war eben nicht so friedlich, weil die Frau hat leider ihn immer wieder zurechtgewiesen und mit ihm geschimpft. Und eines Tages, wie er wieder irgendetwas liegen ließ und sie geschimpft hat, hat er gesagt, ich habe genug, ich ziehe aus zur Frau im oberen Stock. Das heißt, er hat gelernt, im Erdgeschoss, da werde ich korrigiert, da werde ich kritisiert, das ist unangenehm. Im oberen Stock, dort ist es angenehm. Ich ziehe zur Frau im oberen Stock. Also das ist ein Lernprozess. Menschen mit Demenz lernen dauernd.
Das ist eine schöne Geschichte. Und Cameron Kamp hat ja immer ganz konkrete Beispiele gebracht mit Lösungsvorschlägen.
Ja, ja.
Und es gibt dieses Beispiel von dieser Frau, die immer wieder fragt, also sie wohnt in einem Pflegeheim und fragt immer wieder, wann kommt mein Mann?
Ja.
Vielleicht kannst du noch etwas dazu erzählen, wie die Situation dann ist.
Ja, jetzt ahne ich, in welche Richtung, welchen Fall du ansprichst.
Ich mache es spannend.
Genau, ja, weil ich glaube, ich ahne natürlich, die Lösung lag dann darin, dass man die Information, die sie nicht mehr intern in ihrem Kopf speichern konnte, hat man gesagt, jetzt speichern wir diese Information extern. Das heißt, wir speichern jetzt das, was sie wissen muss, als kleines Plakat oder als Karte, die wir an einem bestimmten Ort platzieren. Und das bedingt natürlich, dass die Frau immer noch lesen kann. Das bedingt, dass man die Lesefähigkeit überprüft. Und das ist natürlich eine sehr ausführliche und wichtige Diskussion. Auch das wieder etwas vom Wichtigsten, was ich von Kamp gelernt habe. Weil Kamp sagt, die Lesefähigkeit ist in viel mehr Fällen noch erhalten, auch dann, wenn die Angehörigen überzeugt sind, dass die Person nicht mehr lesen kann. Und zwar haben die das anlässlich einer Studie, haben sie das festgestellt. Sie haben eine Studie gemacht, das war noch in den 90er Jahren, wo sie systematisch eine sehr gut konzipierte und sehr schöne Form von Lesevorlage den Menschen präsentiert haben und dann festgestellt haben, dass sehr viele, bei denen die Angehörigen überzeugt waren, dass sie nicht mehr lesen konnten, dass sie immer noch lesen konnten. Das heißt, er sagt, die Lesefähigkeit muss in jedem Fall geprüft werden.
Ist das, weil man das als Kind gelernt hat?
Ja, wir haben das so viele Male. Das ist derartig ein automatisierter, überlernter Vorgang, das Lesen, dass wir das viel länger erhalten, als man meint. Und meistens liegt es eben dran, dass den Menschen irgendeine Zeitung oder eine Zeitschrift an die Nase gedrückt wird und gesagt wird, kannst du das noch lesen?
Und dann sagt sie, nein.
Nein, das kann ich nicht lesen. Also Kamp hat ein Wundbeispiel. Da hat er auch eine Angehörige gefragt, kann ihre Mutter noch lesen? Ja, glauben Sie, das gibt's doch nicht. Und dann hat er dieser Dame, also der Betroffenen, eine Karte in die Hand gedrückt, wo das Wort Kette drauf stand. Und die beginnt zu schreien, Sie können mich nicht zwingen, das Wort Kette zu lesen.
Ja.
Das heißt, sie hat es gelesen.
Genau.
Nicht? Also das heißt, es kommt sehr drauf an. Und das ist wahrscheinlich auch wieder eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Es kommt auf das kleinste Detail drauf an, wie etwas präsentiert wird. Ob ich sage, kannst du das noch lesen? Oder ob ich sage, können Sie mir helfen? Ich habe da etwas, schauen Sie mal dieses Blatt an. Und Camp hat die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen mit Demenz, wenn man ihnen die Lesevorlage in die Hand drückt, mit eben entsprechend großen, deutlichen Schriften, dann beginnen sie automatisch zu lesen, ohne nicht einmal eine Aufforderung.
Und jetzt bei dieser Frau, die immer gefragt hat, wann kommt mein Mann, da hat man das also extern gespeichert.
Genau.
Und ich denke, es geht auch um Selbstermächtigung, also dass sie das selber in die Hand nehmen, also eigentlich in die Füße, unter die Füße nehmen kann und das Problem selber lösen kann. Aber es braucht da eine Übung.
Genau. Und es kommt auch da wieder, ich möchte auch da wieder betonen, wie jedes Detail eine Rolle spielt. Das beginnt nämlich damit, was schreiben wir auf die Karte? Nicht wir Betreuenden bestimmen das, sondern es bestimmt das die betroffene Person. Das heißt, sie muss mir sagen, wenn sie eine Information will, wann kommt mein Mann? Ich sage ihr, er kommt um 6 Uhr. Wie sollen wir das aufschreiben? Wer sagt mir, was ich aufschreibe? Die betroffene Person sagt mir das. Dann sage ich, okay, ich werde das für Sie auf eine Karte aufschreiben. Das mache ich dann mit dem Computer in der Schrift, die ich bestimmt habe, die sie gut lesen kann. Und dann kommt der nächste Schritt. Ja, und wo machen wir jetzt diese Karte hin? Wer bestimmt, wo die Karte hinkommt? Wieder nicht wir Betreuenden, sondern immer wieder die betroffene Person. Wo geben wir diese Karte hin? Sie sagt mir zum Beispiel hier an dieser Säule. Dann sage ich, okay, ich mache das dort an. Und dann kommt der Lernprozess. Der Lernprozess mit den Füßen. Wenn sie das nächste Mal fragt, wann kommt mein Mann? Dann sage ich zu ihr, wir haben doch da die Information, oder wir haben das wo gespeichert. Kommen Sie mit mir, ich gebe ihr den Namen. Wir marschieren zu der Säule und dann kann sie lesen, mein Mann kommt um 6 Uhr oder am Dienstag, was auch immer wir dort aufgeschrieben haben.
Aber da gibt es dann noch ein anderes Problem, nämlich, dass sie vielleicht die Uhrzeit nicht lesen kann.
Okay, ja, es ist vielleicht nicht ein gutes Beispiel für eine externe Speicherung. Sehr oft ist ja die Frage, wo bin ich hier? Mhm. Das ist so, sagen wir, so ein Klassiker, wo wir zum Beispiel sagen können, das tun wir jetzt extern speichern. Vielleicht ist die Uhrzeit eines Besuchs ist vielleicht nicht so günstig. Das müsste irgendwie anders gelöst werden. Aber sagen wir, ich möchte trotzdem am Beispiel der Karte bleiben. Nicht? Was wir nämlich mit ihr üben, ist nicht eine Information zu behalten, nämlich der Mann kommt um 6 Uhr oder ich bin hier im Heim Sonnenschein, sondern wir üben eine Handlung, eine Orientierungshandlung machen wir mit ihr. Nämlich, wir gehen von dort, wo sie die Frage stellt, gehen wir zur externen Information. Und das ist der Lernprozess. Nicht die Information, sondern das Gehen dorthin und das Lesen. Es könnte zum Beispiel auch, es muss nicht eine Karte an einer Säule sein. Es kann zum Beispiel sein, dass ich einer Person die Information auf ein Kärtchen und das in der Brusttasche zum Beispiel eines Herrn haben könnte. Wenn er die Information haben will, dann muss er lernen, was mache ich? Ich greife in meine Brusttasche, nehme diese Karte heraus und lese, genau.
Und das muss man üben, kann länger dauern.
Genau, das muss man üben und zwar immer genau gleich, immer mit den gleichen Worten, um zu wiederholten Malen. Das eben eine Erfahrung, die ich oft gemacht habe mit Pflegeteams, da versucht man eine Intervention und dann sagen sie mir, ja, wir haben es probiert, aber es funktioniert nicht. Ja, wie viel Mal habt ihr probiert? Zweimal, dreimal. Das genügt natürlich nie. Ihr müsst während am besten mehrmals täglich oder mindestens einmal täglich während Wochen. Und dann bleibt es. Es wird zu einer Gewohnheit. Also übrigens, das ist auch prozedurales Gedächtnis. Gewohnheiten entwickeln. Das funktioniert bei Menschen mit Demenz.
Also es gibt ein Wissensgedächtnis und ein Handlungsgedächtnis.
Ja.
Und das Wissensgedächtnis geht oft verloren, aber eben vor allem bei der Alzheimer-Krankheit.
Ja.
Ich möchte dich noch fragen, wie du dieses Bild findest. Ich habe ja etwas gehört von einem Bild, dass ein Mensch durch den Wald geht und plötzlich kommt ein Lichtstrahl und die Sonne kommt und dann geht er wieder weiter in den Wald und so. Und das war, um zu beschreiben, dass es auch Formen von Demenz gibt, bei denen so plötzlich eine Erhellung da ist. Ja, wo ich manchmal auch fast vom Stuhl gefallen will.
Ja, ja. Also das ist natürlich eine Erfahrung, die wir immer wieder machen. Es gibt so helle Momente. Ich kenne keine wirklich gute Erklärung dafür. Ich denke, es ist wie mit uns Gesunden überhaupt. Also ich finde, da können wir auch davon ausgehen, auch ein Mensch mit Demenz funktioniert. Wir sind auch nicht immer in der gleichen guten Verfassung. Wir haben unsere Tiefpunkte und dann sehen wir wieder klarer. Und ich denke, dass das auch passieren kann, auch bei Menschen mit Demenz, dass sie halt Momente haben, wo sie Einsichten haben und die dann wieder verloren gehen. Was sicher immer eine Rolle spielt, ist die Gesamtsituation. Wenn die Situation belastend, stressend, wenn Druck da ist, du müsstest doch das jetzt wissen oder mach jetzt doch das richtig, dann versagen die Leute. Und wenn sie entspannt sind, dann funktionieren sie. Aber das ist genau gleich, das ist mit uns kein bisschen anders.
Nein. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn sie etwas ganz Einschneidendes erleben, etwas, was wirklich so ein starker, emotionaler Moment ist. Also ich habe das gemerkt in der Corona-Zeit, da waren Leute auch plötzlich sehr wach und haben eigentlich wirklich auch verstanden, so ungefähr, was passiert.
Ja. Also erstaunlicherweise, ich habe die Pflegenden gefragt zu Corona-Zeiten, wie war das eigentlich, wie ihr da alle mit dem Mund-Nasen-Schutzmasken herumgelaufen seid. Und dann haben die mir gesagt, es war eigentlich gar kein großes Problem. Also das ist auch etwas überraschend, nicht? Mhm, man würde doch sagen, die müssen doch ausrasten und weiß ich nicht was. Aber so war es nicht.
Sie haben schnell gelernt, von den Augen zu lesen.
Ja, genau. Ja. Also auch da wieder zeigt das für mich, Menschen mit Demenz können mehr als wir oft meinen.
Also ich habe schon Situationen erlebt, wo es schwierig war.
Ja, ja, klar.
Also es war schon schwierig eigentlich, aber ich weiß, so generell war es nicht so schlimm, wie man es erwartet
hat. Ja, ja. Also ich meine, ich muss auch etwas klarstellen, es geht überhaupt nicht darum, irgendwie die demenzielle Erkrankungen zu beschönigen. Das ist nicht meine Absicht, aber wir dürfen nicht, vor allem nicht das Umgekehrte machen und die Sache viel schlimmer machen, als sie eigentlich ist.
Genau, also es gibt wirklich Lebensqualität auch für Menschen mit Demenz.
Und auch mit schwerer Demenz, auch in einer spezialisierten Institution, wenn die mit einer guten Grundhaltung und mit genügend Wissen und auch mit Kreativität und Fantasie diesen Menschen begegnen, dann kann man auch mit einer Demenz ein gutes und befriedigendes Leben haben. Das ist ganz wichtig und das ist eigentlich eine der Informationen, die ich gerne weitergeben möchte.
Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Danke vielmals, Jean-Luc.
Auch danke an dich.
Und bis zum nächsten Mal.